Willkommen zur zweiten Stunde des Lokalmagazins hier im Studio der Wüstenwelle UKW 96,6 MHz und im Netz unter www.wueste-welle.de. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt einen Studiogast haben. Willkommen, Klaus. Klaus C. ist unser heutiger Studiogast.
Hi, grüß euch.
Hi, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Ja, wir haben dich aus einem ganz bestimmten Grund heute eingeladen, weil du nämlich wieder mal ein Buch herausgegeben hast. Und ich würde dich allerdings als erstes bitten, ein bisschen was zu dir zu erzählen. Du bist nicht nur Autor, du machst viele verschiedene Sachen, aber ich denke, das kannst du am besten selbst erzählen.
Ja, ich bin Liedermacher, Schriftsteller und Lyriker. Und was soll ich noch sagen? Ich war schon öfters hier. Ja, ich habe 8 Jahre auch eine Jazz-Sendung hier gemacht bei euch im Studio. War Musikjournalist 15 Jahre und bin seit jetzt 34 Jahren auf der Bühne mit Songs oder mit verschiedenen Bühnenprogrammen, musikalischen und literarischen. Und wenn ich das noch sagen darf, ich habe jetzt im Grunde jüngst eine Initiative gegründet, die Kunst gegen Kinderhandel heißt.
Da können wir auch nachher, denke ich, noch drüber reden, was da deine Anliegen und Ziele sind. Und ja gut, bis aus dem Namen erschließt sich das natürlich schon, aber es ist sicherlich sehr spannend, ein bisschen ins Detail zu gehen. Ja, und aber der eigentliche Anlass heute war ja, wie gesagt, das neue Buch von dir.
Ja, genau, Der Tod und die Frau.
Der Tod und die Frau.
Mein neues Buch.
Und ich habe schon vorhin, beziehungsweise zu Ole auch gesagt, der mit mir hier im Studio sitzt, dass als wir überlegt hatten, naja, wie bereiten wir uns jetzt vor? Und na, das Übliche, ja, wir googeln mal ein bisschen.
Und, ich hoffe, ihr habt was gefunden.
Ja, natürlich haben wir auch was gefunden. Aber unter anderem gab es eben eine kleine Leseprobe. Und die, da dachte ich mir, okay, lese ich mal durch. Und dann war es so spannend, dass ich dann einfach wissen wollte, wie es ausgeht. Und dann eben mir auch den Rest quasi besorgt habe von der Geschichte.
Wie ja, alles richtig gemacht.
Ja, alles richtig gemacht.
Sehr gut.
Und ja, erzähl doch mal, worum geht's in deinem Buch?
Soll ich das echt tatsächlich tun?
Ja, du sollst vielleicht das Ende offen lassen.
Ja, okay. Ja, die Eröffnungsszene ist schon... Ne, ich fange ganz, ganz vorne an. Und zwar damit, dass mit der Widmung, ich weiß nicht, ob du die Widmung auch gelesen hast, meine erste Liebe in meinem Leben, ja, so als nicht mehr Pubertierender, die ist gestorben vor einem Jahr an Krebs und das hat mich die ganze Zeit beschäftigt und bewegt. Sie hat mich angerufen in der letzten Phase ihres Lebens, weil sie alle, die nochmal anrufen wollte, die in ihrem Leben eine wichtige Rolle gespielt haben. Und ich habe tatsächlich versäumt, ja, ich bin jetzt ganz ehrlich und offen. Sie sagte, Klaus, vielleicht sehen wir uns ja noch auf einen Tee. Irgendwann. Und ich habe diese Gelegenheit nicht mehr genutzt und habe dann erfahren, dass sie verstorben ist. Und zwar relativ schnell dann. Das hat mich einfach sehr, sehr bewegt und ihr Tod überhaupt, die Vorstellung, dass sie gar nicht mehr da ist. Obwohl wir keinen Kontakt mehr hatten. Wir haben uns ab und an vielleicht noch im Bus gesehen. Ja, und das hat mich eigentlich zu diesem Buch gebracht. Wenngleich dieses Buch auch nicht eine Geschichte über sie ist. Ja, aber trotzdem hat es mich einfach zu dieser Geschichte gebracht. Und es geht letztlich in diesem Buch um, ich würde sagen, um Liebe und um Abschied, um Verlust und Schmerz. Und auch um Hoffnung. Hoffnung und Lebenssinn und Lebensmut. Darum geht's. Die Eröffnungsszene ist, dass ein Mann alleine in seinem Auto auf eine Insel, auf eine Halbinsel fährt oder auf eine Insel kommt dann. Und er fährt an den Ort, an dem er mit seiner Frau jahrelang Urlaub gemacht hat. Und dann spinnt die Geschichte sich. Dann geht's los. Warum ist er hier? Was hat er vor? Wird das, was er vorhat, ihm gelingen? Und er begegnet der Tod und die Frau deshalb, er begegnet in dieser Geschichte, es gibt in dieser Geschichte einige Frauen. Es gibt nur diesen einen Mann, aber es gibt mehrere Frauen. Und Ich denke, wie du auch vorhin gesagt hast, ich wollte versuchen, selbst diese kleine Geschichte spannend zu gestalten. Warum kommt er auf die Insel und was hat er vor? Und als dann der Leser so langsam kapiert, warum er auf diese Insel kommt, an diesen Platz, wo er mit seiner Frau, die verstorben ist, war, ab da habe ich tatsächlich versucht, selbst diese Erzählung interessant und spannend zu gestalten. Und wie du mir vorhin versichert hast, ist es gelungen.
Es ist gelungen, ja. Wir wollen jetzt hier auch nichts verraten.
Aber letztlich ist es ein Buch über Liebe und Abschied, Schmerz, Verlust und Hoffnung und Lebenssinn.
Ja. Und spielt am Meer.
Spielt am Wasser.
Am Wasser, nicht am Meer.
Spielt am Wasser. Bleibt auch im Verborgenen.
Ja. Für mich war es automatisch das Meer.
Ja, ich weiß.
Bei Insel denkt man irgendwie immer direkt an Meer, ne? Aber
bei wem? Bei ihr?
Bei Insel.
Achso, bei Insel. Deswegen. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Aber ich wollte selbst das, wie auch seinen Namen, der ist ein Namenloser, oder?
Ja, er ist ein Namenloser. Ja.
In dieser Geschichte. Ich wollte das auch tatsächlich offen halten. Und das jetzt nicht verorten, so wie ihm auch keinen Namen geben. Und das, ja, wollte es offen lassen.
Ja, ich fand das auch total spannend. Also wir haben vorhin schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber geredet. Mal gucken, dass wir die Sachen nochmal erzählen können, die wir vorhin schon geredet haben. Aber ich fand das auch sehr spannend, eben dieses, dass er keinen Namen hat. Und er ist, also für mich persönlich auch nicht so es ist nicht wirklich ein Sympathieträger für mich, sondern jemand, der eigentlich auch immer irgendwo weggerannt ist vor seinen Gefühlen und ja, da kommen auch so Sachen, so Sätze wie, man darf nicht weinen, weil es hässlich aussieht, wenn man weint in der Öffentlichkeit und also auch so wieder dieses in so bestimmten Rollenbildern gefangen sein und ja, nicht irgendwie Gefühle zeigen, vor allen Dingen als Mann nicht, also das war irgendwie so typisch und im Gegensatz dazu die Frauen, die aber all das können und aber trotzdem noch gleichzeitig, also das sind sehr positive Frauengestalten, finde ich, also wirklich sehr starke Frauengestalten, trotzdem eben intelligent, klug sind, ihr Ding machen und wie auch immer auf jeden Fall das alles miteinander vereinen können und er kriegt es halt nicht hin.
Ja, hat er sein ganzes Leben lang irgendwie nicht. Für mich war da auch eine interessante Szene, also eine Schlüsselszene für sein Wesen, die als er sich erinnert, wie das damals war, als er mit seiner Frau hier war, an diese eine Szene, als dieses Schwanenpaar da vorbeischwimmt und sie sich zu ihm umwendet und sagt so liebevoll und romantisch, wie wir. Aber das war ihm peinlich, genau. Vor den anderen Leuten.
Ja.
Und das war sowas, ja. Also ich bin genügend solchen Männern begegnet in meinem Leben.
Ich leider auch.
Und ich habe jetzt hier für diese Geschichte tatsächlich einen ausgesucht, ich für mich so entworfen, zu dem das so passt. Ja. Und die Frauengestalten, ja, genau, es heißt der Tod und die Frau. Und es ist nicht nur seine eine Frau gemeint, die eben verstorben ist vor einem Jahr, sondern alle diese Frauen, die in diesem Buch auftauchen. Ja.
Ja. Ja, also gut, nicht das Meer, sondern Wasser. Also, weil du auch gerade sagtest, Ole, da denkt man immer sofort an Meer. Ich glaube, das lag jetzt daran, dass du vielleicht auch schon, also hast ja, glaube ich, mehrere Bücher gespielt, die auch immer irgendwie einen Inselbezug haben, oder? Vielleicht nicht Meer, aber zumindest einen Wasserbezug, oder?
Stimmt, gut informiert.
Oh. Und insofern war das vielleicht auch dann deswegen bei mir der automatische Gedanke ans Meer.
Ja, das hast du vollkommen recht. Aber ich wollte es hier wirklich offen lassen. Und nicht, es fällt nirgendwo das Wort Meer. Und auch nicht See.
Oh, da muss ich aber nochmal nachgucken.
Ja, es fällt nirgendwo. Also es war, wenn hätte ich einen Fehler gemacht.
Weil nee, alles gut.
Ich wollte es im Verborgenen lassen. Aber das stimmt, was du sagst. Sonst spielt das Meer, das Wasser vor allen Dingen, in meinen Büchern eine große Rolle. Liegt aber auch an Irland, weil ich seit 34 oder 35 Jahren nach Irland fahre. Und weil einige Geschichten dort spielen. Unter anderem auch mein auch jüngst erschienener erster Krimi. Der spielt auch in Irland. Ah. Der heißt Solas. Ich habe, ich muss eine Klammer aufmachen, mit den Krimis, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu den Krimis, weil ich finde, dass wir eine Krimination sind und wir haben tatsächlich, wie ich finde, zu viele Krimis. Und deshalb habe ich mich echt lange gesträubt, einen Krimi zu schreiben. Wollte es eigentlich gar nicht, aber es haben irgendwelche Leute gesagt, Klaus, schreib endlich mal einen Krimi.
Dann hast du dich hingesetzt und einen Krimi geschrieben.
Das muss man machen als deutscher Autor, glaube ich.
Vielleicht. Oder als Autor überhaupt.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja, sorry.
Na, ich warte, da war gerade was irgendwie und Dings. Ja, und dann habe ich mich nicht unbedingt hingesetzt und einen Krimi geschrieben, sondern mir überlegt, worüber ich einen Krimi schreiben möchte. Weil ich wollte nicht nur einen Krimi schreiben, des Krimis wegen und des Schreibens wegen. Ja. Also das geht nicht, wie ich finde. Und deshalb habe ich mir überlegt, wovon sollte der handeln und welchen Kommissar möchte ich ermitteln lassen? Was ist das für ein Mensch? Deshalb habe ich mir zuerst das überlegt. Und als ich wusste, worum dieser Krimi gehen sollte, ist mir dann dieser Kommissar tatsächlich eingefallen. Und ich denke, es ist ein richtig guter Krimi geworden, worüber ich eigentlich echt dankbar bin und auch ein kleines bisschen stolz, weil ich dachte, ein Krimi schreiben, ja, die Spannung halten und all diese Dinge eben. Und dann hat er echt super Presse gekriegt. Und ich habe echt auch gutes Echo gekriegt auf diesen Krimi. Genau. Ja, und er handelt eigentlich von dem Thema, das mir sehr wichtig ist. Letztlich sexuelle Gewalt gegen Kinder. Und ist im Grunde die Fortsetzung eines Buches, das ich geschrieben habe, das Blutschande heißt. Wobei man Blutschande nicht lesen muss, um den Krimi zu verstehen. Aber wenn man Blutschande kennt, das Buch, dann ist der Krimi noch ein bisschen größer.
Ja.
Und genau, so hat sich das mit dem Krimi dann ergeben. Ja.
Der Krimi ist jetzt aber, ist das Der Tod und die Frau oder ist das nochmal ein anderes Buch jetzt, der Krimi?
Der Krimi ist ein anderes Buch.
Wie heißt der?
Solas.
Ah, okay.
Solas ist das irische Wort für Licht.
Ah, okay. Ja, ich habe vorher schon gesehen, jetzt hast du deinen Ärmel wieder hochgezogen, aber du hast auch Irland auf den Arm tätowiert, oder die Insel?
Ja.
Ja, habe ich gerade vorher schon gespottet, nur als kleiner Fact für
ja, das stimmt. Also das damals.
Ja, genau, der Teddybär.
Ja, das ist Irland, da hast recht. Das stimmt. Genau, und der heißt Solas und der kam vor Der Tod und die Frau.
Ah, okay.
Also ist mein vorletztes Buch jetzt. Richtig. Genau, und da geht es auch im Grunde darum. Und das Mädchen, das in dem Buch Blutschande auftaucht, die taucht in Solas wieder auf. Allerdings ist sie da tot. Und das und die Protagonisten aus meinem Buch tauchen in Solas wieder auf. Was ich sehr interessant fand, deren sie da ein bisschen wieder fortzuführen eigentlich in Solas. Im Krimi dann.
Haben dich sozusagen nicht losgelassen, die Figuren?
Die haben mich nicht losgelassen, nee. Das ist auch interessant, denn in Blutschande geht es um einen Sozialarbeiter, der ist in Rente und der fährt nach Irland, der kauft sich einen Trailer dort, so ein kleines Mobile Home und der will dort 500 Gespräche sichten, die er mit Kindern geführt hat und ein Buch draus machen und sein Lebenswerk sozusagen mit diesem Buch beenden, dort in Irland, in einer kleinen Bucht, in einem Mobile Home. Aber er trifft auf ein Mädchen, das ihn irgendwie aufwühlt und berührt. Und er weiß aus seiner Arbeit mit Kindern, dass mit diesem Mädchen was nicht stimmt. Und er geht dieser Sache auf den Grund. Er schreibt dann gar nicht sein Buch. Er will immer dieses Buch schreiben, aber er kommt nicht dazu, weil ihn sozusagen das Leben wieder packt. Und dieses Mädchen und ihre Geschichte. Vor allen Dingen, die auch mit ihrer Familie zu tun hat und mit ihrem auffälligen Verhalten. Und letztlich ist es so, dass er am Ende des Buches muss er eine Entscheidung treffen, ob er jetzt wirklich weit geht, ob er diesem Mädchen hilft und alles, was er selber vorhatte, damit aufs Spiel setzt. Oder ob er sagt, nee, ist fertig, ich habe mein Leben lang mit Kindern gearbeitet, jetzt setze ich mich tatsächlich zur Ruhe. Diese Entscheidung muss er treffen, es ist eine Entscheidung im Grunde für Zivilcourage, fürs Handeln. Und das, genau, der Kerl hat mich nicht losgelassen, das Mädchen auch nicht, das ihm da begegnet. Und deshalb wollte ich diese Geschichte fortführen.
Ja, ich finde es total interessant, dass wir können da auch, glaube ich, dann noch gleich mal drüber sprechen, inwiefern das deinen persönlichen Weg oder auch das, was du für Projekte hast, eben den Verein und so weiter, ja, beeinflusst hat. Und ja, aber vielleicht spielen wir einfach noch mal einen Song. Du hast Paul Simon mitgebracht.
Ja.
Und jetzt hören wir Titel Nummer 4. Ja, dann will ich ja wenigstens nochmal sagen, was Titel Nummer 4 war. April Come She Will. Also alle Kenner wussten das natürlich schon. Ja, wir sind hier bei der Wüstenwelle immer noch im Lokalmagazin Zweite Stunde und haben Klaus C. bei uns zu Gast, den Autor, Liedermacher, Aktivisten. Und jetzt wollen wir ein bisschen über diese Aktivistenseite sprechen. Was konkret ist da dein Part?
Mein Part ist der, dass ich eine Initiative gegründet habe, die Kunst gegen Kinderhandel heißt, wo ich oder wir versuchen wollen, mit Künstlern aus der Region Veranstaltungen zu machen. Und das, die so laufen sollen, dass die Künstler kriegen keine Gage. Die Veranstalter sollten uns ihre Räumlichkeiten umsonst zur Verfügung stellen. Die Menschen, die kommen, zahlen keinen Eintritt. Und wir bitten dann um Spenden und diese Spenden werden dann an Institutionen weitergereicht, wie jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, darf ich welche irgendwelche also, nennen, ja. Also ja, Wirbelwind e.V. oder das Frauenhaus, und also an solche Institutionen geben wir das Geld dann weiter. Mhm. Ja, es ist zwar, ich muss klar zugeben, dass die Institutionen jetzt nicht unbedingt was mit gegen Kinderhandel arbeiten, weil die Initiative so heißt. Mhm. Geplant, dachte ich, war es ursprünglich anders. Ich unterstütze als Fördermitglied eine Menschenrechtsorganisation, die tatsächlich in Tibet und da gegen Kinderhandel wirkt. Aber dann dachte ich irgendwann, okay, mit den Kollegen, mit Künstlern aus der Region sollten wir dann tatsächlich auch Vereine und Institutionen in der Region unterstützen. Bin aber dann bei diesem Namen geblieben. Weil letztlich geht es mir tatsächlich auch immer wieder in Büchern, die ich schreibe zu diesem Thema, geht es mir darum, um gegen Kinderhandel zu arbeiten, gegen Menschenhandel, aber vor allen Dingen gegen Kinderhandel und gegen sexuelle Gewalt an Kindern.
Ja, ich denke, es geht ja vor allem auch um die Message dann in dem Moment, oder? Also wenn du ja. da die Veranstaltung machst unter dem Namen Kunst gegen Kinderhandel, dann ist das ja auf jeden Fall auch eine Message, die man damit rausschickt, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist es krass, wie die Reaktion manchmal ist. Mhm. Weißt du, das ist ein großes Tabuthema und das will auch gar niemand aussprechen. Kinderhandel?
Ja, klar.
Ja, will einfach niemand aussprechen. Will eigentlich auch fast niemand hören, dass es es gibt. Und dass es es auch in Deutschland gibt. Auf jeden Fall.
Ja, man spricht viel also über Gewalt, über sexualisierte Gewalt, aber was damit alles zusammenhängt, wird dann oftmals auch ausgeblendet, ja.
Ja, genau.
Und wie viele Projekte, also wie lange hast du schon, wie lange läuft diese Aktion schon und hast du da schon, sagen wir mal, verschiedene Konzerte organisieren können?
Oder? Wir haben verschiedene Konzerte gemacht, also es ist, wann habe ich es gegründet? 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre. Und wir haben Konzerte gemacht und ich Lesungen. Es ist jetzt nicht so viel, wie ich eigentlich gerne gemacht hätte, weil ich spiele im Duo, wir haben ein Duo und sind da mit 4 verschiedenen Bühnenprogrammen unterwegs, weil wir natürlich auch echt wirklich viel unterwegs sind und jetzt fürs Duo arbeiten und ich tatsächlich auch viel Zeit fürs Schreiben brauche und verwende. Aber ich versuche da trotzdem immer wieder dran zu bleiben. Und da wieder Veranstaltungen auch zu machen. Genau.
Gibt es da was aktuell anzukündigen?
Nee, leider nicht. Okay. Aktuell sind wir, was das betrifft, mit unserem Bühnenprogramm Dunkelziffer auch unterwegs.
Ja, war auch vor kurzem ein Konzert.
Waren wir auch vor kurzem. Genau, richtig, hatten wir 2 oder 3 Veranstaltungen mit Dunkelziffer und haben es auch im Frühjahr wieder. Und wir stellen auch unsere Bühnenprogramme immer wieder um, arbeiten dran, nehmen neue Songs rein, schreiben neue, gucken, dass wir neue Aspekte auch mit reinbringen, sind immer am Umgestalten und machen. Meine Duo-Partnerin ist eine, die nicht wie ich zum Beispiel auch gerne mal vielleicht ein Jahr lang das gleiche Programm spielt, sondern ihr ist es dann, da muss irgendwas anderes, da muss Veränderung her, ein paar neue Songs rein und wir müssen mal gucken, ob das alles richtig stimmt. Also gibt dann immer so einen Tritt in den Hintern, was ich meistens sehr gut finde.
Ja, ihr wart auch schon hier, glaube ich, oder? Im Lokalmagazin.
Ja,
zu zweit.
Ja, genau. Wir waren hier und haben unser neues Album vorgestellt, Stadt der Diebe.
Jetzt nenn doch mal den Namen deiner Partnerin auch.
Ja, das ist die Adlin. Wir sind unterwegs unter Klaus C. und Adlin.
Ja.
Unser neues Album heißt, Entschuldigung, Stadt der Diebe. Mhm. Und das haben wir hier vorgestellt.
Freie Anlehnung an Cornelia Funke?
Ich weiß nicht, wo sie es her hat, die Adlin. Das war ihre Idee.
Es gibt einen Kinder- oder Jugendbuch von Cornelia Funke. Das heißt
Stadt der Diebe.
Ja, heißt es Stadt der Diebe? Ja, ich glaube schon. Ja.
Okay.
Spielt in Venedig. Und da geht es auch um so eine Gruppe von Kindern, die quasi auf sich allein gestellt leben und die dann auch so einen Kriminalfall lösen und so weiter und so fort.
Ja. Ich weiß gar nicht tatsächlich, wo sie es her hat, aber das mit dem Albumtitel war ihre Idee.
Na, vielleicht kommt es daher.
So, ja, ich frage es immer.
Ja.
Mir hat es gut gefallen, Stadt der Diebe. Wir haben dann auch einen Titelsong zusammengeschrieben und dann dachte ich mir, okay, dann das Album muss so heißen. Ja. Genau.
Ja, schön. Ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen zurückkommen zu deinem Buch, zu deinem neuesten Buch, Der Tod und die Frau. Und es wäre ganz spannend, wenn du uns vielleicht ein bisschen was vorlesen könntest.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Als er den Stich zum kleinen Hafen hinunterfährt, sieht er die graue Glocke aus Dunst und Nebel über dem Wasser schweben. Düster und unheimlich wirkt es auf ihn, trostlos fast. Das sehr stille Wasser glänzt metallisch, wie ein blinder Spiegel liegt es da. Alles wirkt zu kalt für die Jahreszeit, für Ende September. Aber vielleicht erscheint es ihm auch nur so. Vielleicht ist es nur sein eigenes Gefühl, das er ins Außen überträgt. Als er an der mächtigen, knorrigen, sehr alten Uferweide entlangfährt, überkommt ihn ein großes Gefühl der Wehmut. Doch er will nicht daran denken, nicht jetzt. So viel liegt noch vor ihm, das er bewältigen muss. Er darf nicht jetzt schon straucheln oder gar scheitern, noch nicht einmal richtig angekommen. Er nimmt also den Blick wieder von den Bäumen und vom Wasser. Fast ein wenig zu schnell fährt er auf den Hotelparkplatz. Die Gäste auf der großen Terrasse blicken herüber. Er spürt, dass er errötet unter ihren neugierigen und vorwurfsvollen Blicken. An der Rezeption trifft er auf die Chefin des Hauses. Lieber wäre ihm gewesen, eine unbekannte Person anzutreffen, nicht sofort erkannt zu werden. Sie freut sich überschwänglich, ihn zu sehen, nachdem man sich im vergangenen Jahr ja leider nicht gesehen habe. Bei dem Wörtchen leider verweilt sie einen Augenblick. Ein bisschen zu lange für seinen Geschmack. Sie erkundigt sich nach der Frau Gemahlin. Er schweigt. Wieder errötet er.
Ja, und alle, die wissen wollen, wie es weitergeht, kauft euch das Buch. Ja, du bist ja jemand, der selber die Sachen herausbringt. Also wenn ich das richtig, unterbrich mich, falls es nicht korrekt ist, aber im Eigenverlag.
Self-Publisher. Es kommt alles über, darf ich sagen, über Books on Demand raus.
Okay.
Also ein Print-on-Demand-Verlag ist es.
Also man kann dich auch über die großen Dienste, kann man dich da auch beziehen.
Ja, ja.
Genau, ja.
Ja, das ist das Schöne dran, finde ich, Self-Publisher zu sein und dass über die ISBN-Nummer die Bücher tatsächlich jetzt, ich sage, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall überall zu kriegen sind. Also kann ich, ja, das ist toll, gehst in Hamburg in die Buchhandlung und sagst, ich möchte Klaus C. Sophia oder Tod und das Mädchen und dann kriegen sie es halt her. Ich denke, nicht so schnell wie jetzt ein anderes Buch. Es dauert ein bisschen, wobei viele Titel von mir haben die Großhändler in der Region eigentlich vorrätig, wie ich jetzt schon bemerkt habe. Über die Jahre hat sich das so ergeben. Und dann kriegt man jetzt auch meine Bücher schneller her.
Scheint gut zu funktionieren in dem Fall.
Ja, 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 klar, das stimmt. Weil ich selber meine Bücher auch über einen Buchhandel kaufe. Mhm. Ja, das ist ein Trick. Ich mache jetzt mal einen kleinen Vorhang auf und erzähle einen Interna. Also ich kaufe meine Bücher auch über einen Buchhandel. Ich könnte sie über einen Verlag kriegen, über Books on Demand zum Autorenpreis, mache ich aber nicht. Ich habe mich dazu entschieden, als 2015 mein Debütroman rauskam, dass ich sie über den Buchhandel kaufe, um somit den Handel ein bisschen anzuregen und die Großhändler, die ganzen Buchhändler, die es gibt, die bestellen ja alle über einen Großhändler, die Großhändler auf meinen Namen aufmerksam zu machen. Und das hat funktioniert. Ja, und durch die Konzerte letztlich auch, die Lesungen, aber vor allem auch die Konzerte, die wir im Duo spielen, habe ich dann doch immer die Möglichkeit, Leute zu erreichen, die sonst von mir nicht wüssten. Ja, also wenn wir Konzerte in Heilbronn spielen oder in Bayern hinten, die würden von mir niemals erfahren. Und so, wir haben immer ein Bücher- und CD-Tisch dabei, klar. So kann ich tatsächlich für mich als Self-Publisher dann auch Werbung machen. Die Leute sehen, ja, okay, der schreibt Bücher. Okay, und ich lese draus bei unseren musikalisch-literarischen Konzerten. Sie hören dann auch, dass er schreiben kann, der Kerl. Und dann kommen sie doch ab und an, ja klar, an den Büchertisch und nehmen sich ein oder zwei Bücher mit.
Und es geht dir dabei hauptsächlich um Unabhängigkeit oder was ist der tiefere Hintergrund, dass du gesagt hast, ich lasse mich nicht über einen Verlag vertreten?
Ja, ich möchte die Rechte an meinen Texten behalten. Das ist der Grund. Mhm. Ja, ich schreibe ja schon wirklich lange. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich richtig einen Verlag gesucht habe. Für meinen ersten Gedichtband habe ich einen Verlag gesucht und dann nicht mehr. Das war schon vor über 30 Jahren. Und dann nicht mehr. Als ich dann so jetzt angefangen habe zu schreiben, mit auf meinen Debütroman hin, Taxi heißt es übrigens, da dachte ich mir, nee, ich möchte es so machen und ich will auch die Rechte an meinen Texten behalten. Und was ich interessant finde, bei meiner letzten Lesung, kam die Buchhändlerin auf mich zu, nee, die hat sie bei der Vorstellung sogar gesagt, als sie mich vorgestellt hat, hat sie gemeint, sie findet es sehr interessant, dass mein Werk so vielseitig ist. Und sagte mir dann später, dass die Verlagsautoren, die bei ihr lesen, meistens nicht so ein vielseitiges Werk haben, weil die Verlage sie im Grunde auf eine bestimmte Schiene festlegen wollen. Und deshalb passiert mir nicht. Und deshalb kann sie auch sagen, dass es tatsächlich sehr vielseitig ist. Und wenn du jetzt meine 18 oder 19 Titel, die es gibt, anguckst, worüber ich schreibe, und dann muss man tatsächlich sagen, okay, stimmt, sie hat recht.
Und da bist du einfach entsprechend frei von irgendwelchen verlaglichen Vorgaben oder sonst irgendwas und kannst schreiben, wie du es möchtest.
Ja.
Das ist cool, das ist viel wert, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Klar, letztlich verdiene ich weniger, das glaube ich schon, weil ich habe jetzt keinen Verlag hinter mir, der ein Buch pusht und der auch sagt, so, wir haben für Sie jetzt eine kleine Lesereise arrangiert, jetzt fahren Sie mal los. Ich muss alles selber machen. Logisch, bin sozusagen ein Ein-Mann-Betrieb. Ja, ich muss das selber machen. Aber wer kann schon vom Buchverkauf, vom Bücherschreiben und vom Buchverkaufen leben? Viele von den Autoren haben irgendwo eine Anstellung oder sind Lehrer, Professoren, keine Ahnung. Also sie leben jetzt nicht vom Schreiben. Und da dachte ich mir, wenn ich schon nicht vielleicht vom Schreiben leben kann, also dann möchte ich es wenigstens auf eine Art tun, dass ich die Rechte an meinen Texten behalte. Und was ich halt auch, was man halt auch weiß, ist, wenn du jetzt ein Buch in einem Verlag rausbringst und dieses Buch läuft nicht so, wie es der Verlag gerne hätte, und die Zahlen stimmen nicht, dann ist es nach einem Jahr oder nach zwei Jahren ist es vergriffen. Du kriegst dieses Buch nicht mehr. Weg. Und die Rechte an deinen Texten hast womöglich auch verkauft, sind auch weg. Und dieses Buch gibt's nicht mehr. Und dann dachte ich mir, nö, das möchte ich für meine Bücher gar nicht. Und zum Beispiel Taxi. Taxi kam 2015 raus und du kannst es jetzt noch kaufen. Und ich verkaufe es sogar jetzt noch. Also es gibt noch Leute, die Taxi kaufen. Nach acht Jahren nach Erscheinen. Was ich total toll finde.
Ja, aber ich finde das sowieso immer, das ist so eine Sache, die mich persönlich auch total nervt, wenn man im Nachhinein auf SchriftstellerInnen oder so aufmerksam wird und dann kriegt man auch wirklich tatsächlich die Bücher einfach nicht mehr, fehlen noch was Zeiträume, die viel weiter zurückliegen. Also vor 20, 30 Jahren, vor 50, 70 Jahren, und das ist dann halt eingestellt worden und dann kann man versuchen, das antiquarisch nochmal irgendwie ranzukommen und das ist natürlich klar, wie du sagst, das hängt von diesem ganzen Verlagssystem ab und dann lohnt sich halt nicht mehr, das nachzudrucken und zu produzieren, und dann ist es einfach weg. Und das ist bei vielen einfach sehr schade, weil ja auch viele KünstlerInnen ja erst heutzutage entdeckt werden quasi oder neu entdeckt werden. Und ja, das kann dir nicht passieren.
Nein, nein, so nicht, wenn das so bleibt, ja, wie es jetzt läuft. Ja. Klar, dann kann mir das nicht passieren. Ich bin da tatsächlich wahnsinnig froh drum. Das hat mir ein Buchhändler am Bodensee, ich habe ein Bodensee-Gedichtband veröffentlicht und habe dann eine Reise um den See gemacht, um dieses Buch zu promoten, sozusagen. Und ich erinnere mich noch an dieses Gespräch. Dieser Buchhändler meinte, dass es gut ist. Also er findet es toll, diese Art zu veröffentlichen tatsächlich, weil der hat mir das erklärt mit diesen Vergriffen. Mhm. Ja, also wenn du Pech hast, ist dein Buch nach einem Jahr vergriffen. Das gibt's nicht mehr. Der Verlag legt es nicht mehr auf. Das ist dann weg vom Fenster. Also hallo, du setzt dich hin. Ich arbeite 1,5 Jahre an dem Roman Taxi. Da steckt was weiß ich was drin. Und nach 2 Jahren oder vielleicht sogar nach einem sagt der Verlag, boah, hey, der hat die Zahlen nicht reingespielt. So. Das müssen wir jetzt, das stampfen wir ein. Ja. Dann war es das. Schreckliche Vorstellung.
Ja, nee, also das
schreckliche ist Vorstellung. Ja. Und ein Buch ist ja nicht...
Das nicht ein Stück Seife.
Danke, genau. Ist jetzt nicht ein Stück Seife. Da steckt einfach viel drin von den Menschen, von jemandem. Also, ich bin da echt gut.
Ja, jetzt hast du.
Also froh drum, meine ich. Froh drum. Ja, gut dran, wollte ich
gut
sagen.
Dran.
Ich behalte die Rechte an meinen Texten. Ganz wichtig für mich. Und man kriegt auch sogar noch mein allererstes Buch.
Cool.
Ja, jetzt haben wir schon über dein allererstes Buch gesprochen und wir haben auch schon über deinen Krimi kurz gesprochen. Und jetzt muss ich kurz noch für die Zuhörenden sagen, du hast einen Pullover an, auf dem steht Sophia. Und vorhin hattest du gesagt, dass es eins deiner, ja, für dich selbst persönlich wichtigsten Bücher ist. Vielleicht kannst du uns darüber auch noch ein bisschen erzählen.
Ja, gerne. Also Sophia ist mir ganz wichtig. Es ist ein Buch über ein Mädchen, das von seinem Vater verkauft wird und das in der Zwangsprostitution landet. Und Sophia ist, würde ich schon sagen, mein wichtigstes Buch, ehrlich gesagt, weil's dieses Thema für mich, ich will damit jetzt nicht alle anderen Bücher schmälern, ja, aber wichtig insofern, sehr wichtig insofern, weil die Geschichte zum einen zu mir kam und weil ich unter dieser Geschichte sehr gelitten habe. Also ich habe mich verändert, seit dieses Buch gekommen ist. Und was das Schöne und das Positive daran war, nach Erscheinen haben sich Menschenrechtsorganisationen bei mir gemeldet und haben sich bedankt, dass ich als Mann über dieses Thema schreibe, dass ich belletristisch über dieses Thema schreibe, kein Sachbuch, und wollten dieses Buch auf ihren Plattformen vorstellen. Das ist toll, also das ist ein Wahnsinns-Echo für mich als, ich sag's jetzt wieder, Self-Publisher. War das eine echt total tolle Sache. Sophia selber, die Geschichte markiert auch eine Wende in meinem Schaffen, muss ich sagen. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt anders geschrieben. Und dann hat mich aber das Thema durch unsere Bühnenarbeit, durch das, was ich an der Schule erlebt habe, ich war 12 Jahre an der Schule tätig, durch das, was ich dort erlebt und gehört habe, Ich bin irgendwie so reingewachsen in das Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder, Menschenhandel, vor allen Dingen Kinderhandel. Ich bin da so reingewachsen und habe mit meinem Roman Broker zum ersten Mal über dieses Thema ein bisschen geschrieben. Also ich habe mich auch da tatsächlich reingetastet in meinen Büchern bis zu Sophia, bis zu diesem Buch, das ich nicht geplant hatte. Ich stand in der Küche und habe Tee getrunken und dachte mir, du musst über dieses Thema eine eigene Geschichte schreiben. Und dann fiel mir der erste Satz ein, dieses Buches. Nur der erste. Und dann wusste ich, okay. Das war wie damals bei Taxi. Also bevor ich Taxi geschrieben habe, mein Debütroman, das war ein Heiligabend. Ich bin heimgegangen, ich habe mich von meiner Frau getrennt und habe ein Jahr lang alleine gelebt. Und ging an Heiligabend heim. Ich hatte ein Einzimmer-Apartment und ich ging da eine Straße entlang und habe gesehen, wie hinter diesen Fenstern Weihnachten gefeiert wird. Familien. Und ich war alleine. Und ich wusste, du gehst jetzt alleine in deine Wohnung und wirst alleine sein. Und dann fiel mir ein Satz ein. Der Dreckskerl hat ihn mir direkt ins Bein geschossen. Das ist der erste Satz aus Taxi. Und ich bin heim, schmeiße einen PC an und hack diesen Satz rein und es geht los.
Und dann läuft's.
Und dann läuft's. Und es geht los. Und daraus ist dann Taxi geworden. Ein Road Novel. Und so war das hier mit Sophia. Der erste Satz fiel mir ein. Und ich wusste, du musst diese Geschichte schreiben. Aber ich habe mir gesagt und ich wusste, ich muss diese Geschichte anders schreiben. Ich muss sie anders erzählen. In einer anderen Sprache, in einem anderen Tempo, mit allem anderen. Es muss anders werden. Du musst jetzt was machen, was nicht so ist, wie das, was du bisher gemacht hast. Denn diese Geschichte wird die wichtigste sein, die du je geschrieben hast. Du musst sie jetzt auf eine Art schreiben, die die Menschen erreicht. Du musst sie auch für dich auf eine andere Art schreiben. Das Krasse ist, ich habe drei Töchter, die haben zu mir gesagt, hey Papi, seit du dieses Buch geschrieben hast, bist du nicht mehr wie früher.
Ja, krass.
Ich denke, sie haben recht. Und tatsächlich habe ich mir dann sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie ich diese Geschichte schreibe, wie ich sie erzähle. Ja, und sie markiert auch schriftstellerisch eine Wende in meinem Leben, in meinem Schaffen. Jetzt nicht nur, was er aus mir gemacht hat und wie das Echo danach war, sondern ich als Schriftsteller habe ab diesem Zeitpunkt anders geschrieben. Ein ganz wichtiges Buch für mich. Und ich hoffe auch, also für draußen, das muss ich noch sagen, alles, was ich mit Sophia verdiene, spende ich komplett an die Menschenrechtsorganisationen, bei denen ich Fördermitglied bin.
Sophia die Weise, oder? Kommt von Weisheit. Mhm,
die Weisheit.
Es gibt auch einen Roman von Rafik Shamir, der heißt Sophia.
Wow, echt?
Ja.
Okay.
Aber da gibt es keinen Bezug, oder?
Nein.
Nein.
Gar nicht.
Gar nicht.
Gar nicht. Ich wusste es nicht.
Naja, aber ich denke, das verbindende Element ist vielleicht die Weisheit.
Ja. Ja, genau.
Es ist auch ein sehr schöner Name, finde ich. Also.
Ja. Ja, 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 ja. Doch. Ja, Sophia, ich kann es euch nur empfehlen. Ihr unterstützt meine Arbeit gegen Kinderhandel, wenn ihr das Buch kauft. Auch die da draußen jetzt zuhören, Leute. Sophia, Klaus C. Ja, ich muss immer, jetzt will sich meine Duo-Kollegin, die Adeline, die sagt immer wieder, hey, mach nicht so viel Werbung für dich. Es kommt nicht so gut an bei den Leuten. Aber sie als Self-Publisher.
Wollte es gerade sagen, also gerade als Self-Publisher.
Du musst es tun. Du musst einfach Werbung machen. Und Sophia, das Thema Kinderhandel ist einfach für mich extrem wichtig. Und deshalb mache ich natürlich auch immer. Deshalb habe ich heute meinen Sophia-Pulli angezogen. Ja, eben, Sophia ist einfach ein wichtiges Buch und eine wichtige Intention, die ich da hatte.
Lass uns mal noch ein bisschen Musik spielen.
Ja, ja, genau. Mhm. Laber zu viel.
Mach mal.
Ja, jetzt sind wir schon in der letzten Runde. Jetzt haben wir noch genau eine Viertelstunde ungefähr Zeit. Und die Frage, die mich jetzt noch umgetrieben hat, ist Thema Kinderhandel. Wie kommst du, bist du da persönlich dazu gekommen, dass das dich immer wieder so bewegt?
Über eine Statistik, die ich an der Schule gefunden habe, an der ich gearbeitet habe. Die lag da rum.
Du warst da als Lehrer, oder?
Nee, in der Ganztagesbetreuung nachmittags und morgens in der Schulsozialarbeit mit einem Projekt, wo auffällige Jungs zu mir kamen, die ja so 1:1 da Gespräche und Arbeit und Malen und Sport irgendwie so. Gell? Mhm. Auf jeden Fall, die Statistik lag da rum und da stand, dass in Deutschland jedes vierte Mädchen und jeder achte Junge sexuell missbraucht werden. Und diese Statistik hat gewissermaßen mein Leben verändert, schrittweise. Ich bin ab diesem Zeitpunkt anders in eine Klasse gegangen. Ich dachte, okay, welche?
Ja.
Welche Kinder sind's? Und was mich auch wiederum wirklich erstaunt und erschreckt hat, war, dass ich in den 12 Jahren, in der ich an zwei Schulen tätig war, dass es da nie zu einem Fall kam. Also da wurde nie bei einem Verdacht nicht näher drauf eingegangen. Also laut Statistik bin ich tatsächlich vielen Kindern begegnet und habe mit Kindern gearbeitet, die laut Statistik sexuell missbraucht werden oder sexuelle Gewalt erleben. Aber an den Schulen gab es nie einen Fall. Da wurde nie was geprüft.
Da wurde, es wird so viel unter den Teppich gekehrt, das ist so erschreckend.
Auf der, es ist auch eine Seite so, dass man ganz arg aufpassen muss, Eltern nicht, man bringt es ja nicht nur im Misskredit, also das ist ja schon wirklich eine große Sache, wenn man Eltern gegenüber äußert, wir haben den Verdacht, dass, ja, man muss aufpassen, das weiß ich, das muss man bedenken. Aber tatsächlich ist es erschreckend, dass in 12 Jahren Arbeit an der Schule es nie zu einem Fall, zu einer Recherche, zu einem Nachprüfen kam. Das ist einfach erschreckend, finde ich. Und diese Statistik, und ich habe 3 Töchter und okay, wow, wenn da die mir... Ich bin anders in die Klasse gegangen und ich habe angefangen, drüber nachzudenken. Ich habe angefangen, den einen oder anderen Song zu schreiben zu diesem Thema. Genau. Und dann kam eben The Broker, der Roman von mir. Und da habe ich zum ersten Mal, wollte ich es als Schriftsteller tun, über dieses Thema schreiben. Und so kam das dann. Richtig. Aber der Auslöser war diese Statistik. Ja.
Ja, wir versuchen ja hier weiter Wüstenwelle auch immer wieder diese Themen aufzugreifen, also in unterschiedlichsten Sendungen. Und also ich selber mache ja auch noch eine feministische Sendung und da ist es auch natürlich immer wieder ein Bereich, den wir uns angucken. Und was ich, also du hast jetzt gesagt, ja, die Eltern darauf anzusprechen, ist total schwierig. Aber es ist natürlich oft der Bereich häusliche Gewalt, aber es gibt natürlich genauso diese institutionalisierte Gewalt, beziehungsweise auch in den Institutionen Missbrauch. Und da weiß ich, also nicht aus persönlich betroffen, aber aus beobachtet, aus und mitbekommen im Kontext, wie wenig die Menschen dann den Mut aufbringen, das auch anzuzeigen und zu sagen, hey, guckt bitte da drauf, das ist nicht mehr, da ist eine Grenze überschritten und so weiter und so fort. Und wenn es dann mal jemand macht, dann sind auch wieder viele da, oh ja, bei mir auch oder ähnliche Fälle und dann wird plötzlich sichtbar, dass es eine Struktur hat und die eigentlich über Jahre schon existiert und die eigentlich nur dadurch existieren kann, dass eben viele einfach weggucken zum einen und dass eben auch noch so Sachen sind wie so alte Rollenbilder, naja, jetzt, ach komm, so ein bisschen, das ist ja nix und so, also so dieses Runterspielen von den Anfängen eigentlich auch von Belästigung und solchen Sachen. Und das
Sie wissen es. Sie wissen es oft auch.
Ja, sie wissen es und sie
greifen nicht ein.
Greifen nicht ein, weil sie es, warum auch immer, aus Angst oder aus Dummheit, aus vielen Gründen, glaube ich.
Aus vielen Gründen, aus vielen Gründen. Ja. Und das letztlich auch hat mich dazu bewegt, Blutschande zu schreiben.
Ja.
Das Buch Blutschande, wo es genau darum geht. Er sieht es, er weiß aus Erfahrung, wie Kinder sich verhalten könnten und er sieht es und er muss eine Entscheidung treffen. Und genau darum geht es, um diese Entscheidung geht es in diesem Buch. Im Übrigen dann auch in Solas, im Krimi, nur eben auf eine andere Art hat der Kommissar, muss er sich entscheiden. Es geht, was ich sehr wichtig finde, es geht mir persönlich, so ja, in jedem Lebensbereich und auch als Künstler, geht's mir genau um diesen Punkt. Mir geht es genau um diesen Punkt, wo man als Mensch etwas sieht, bemerkt oder erfährt, miterlebt, nah oder nicht so nah und sich jetzt entscheiden muss. Er muss sich verdammt nochmal entscheiden. Das ist in der Verantwortung, in unserer Verantwortung, sich jetzt entscheiden zu müssen. Natürlich kann man sagen, ich entscheide mich, nichts zu tun. Okay.
Ist auch eine Entscheidung.
Schlecht. Finde ich negativ.
Ja,
aber
auf jeden Fall.
Aber ist eine Entscheidung. Ich strebe natürlich dahin zu sagen, ich würde gern mit meiner künstlerischen Arbeit und als Mensch ich überhaupt jemanden dazu bringen, hier, wenn er das jetzt bemerkt, irgendeine Gewalt an Kindern, wenn man das bemerkt, sollte man sich entscheiden zu handeln, sollte man sich entscheiden zu helfen, diesem Kind zu helfen, durch irgendeine Art von Entscheidung. Und das war mir wichtig bei Blutschande, bei diesem Buch. Deshalb ist es mein Lieblingsbuch von mir, weil es um diesen Punkt geht. Ja, der ist wichtig.
Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist ein ganz elementarer Punkt. Und das ist halt doch das, was, finde ich, viel zu wenig immer auch angesprochen wird. Also man hat dann immer diese Statistiken, diese furchtbaren Zahlen und alles, aber diese Erziehung auch von jungen Menschen dahingehend, Zivilcourage zu zeigen, wo passiert das, wenn es nicht von Erwachsenen vorgelebt wird? Ja. Und das wird dann vielleicht mal in Ethik angesprochen. Ja, es ist halt wichtig, aber es wird nicht gelebt. Und das ist, denke ich, das ist genau das, warum einfach diese Dunkelziffern existieren und warum es auch leider in den letzten Jahren ja zugenommen hat. Also die Statistiken sind ja so, dass es Gewalt zugenommen hat, gerade auch in diesem häuslichen Kontext.
Ja,
und woran liegt das? Ja? Also warum haben die Leute Angst, da einfach den Finger in die Wunde zu legen und sagen, hier ist Schluss und hier muss gehandelt werden. Ne?
Ganz, ganz krass, finde ich. Ja. Ich meine, ich möchte ungern jetzt ganz viele Zahlen, aber weil wir von Statistiken sprechen und weil tatsächlich eine Statistik mich verändert hat und dieses Thema angeregt hat in mir. Eine andere besagt, dass ein Kind in Deutschland 8-mal einen Erwachsenen aufsucht und um Hilfe bittet. 8-mal. Und es wird ihm nicht geholfen. Und das ist schon wow. Krass.
Ja, das ist jetzt schwer, weiterzumachen, weil diese Themen ja eigentlich, also man könnte jetzt irgendwie 3 Stunden lang nur darüber reden. Ja. Und lass uns mal den Bogen zum Anfang zurückschlagen und zu deinem Buch Der Tod und die Frau. Du hast erzählt, dass du auch einen persönlichen Bezug dazu hattest, weil du eben auch einen Menschen verloren hast und dieses Gefühl der Trauer, der unendlichen Trauer. Also ich finde, dass es dir sehr gut gelungen ist, auch wenn du sagst, es ist nicht das Meer. lass mir keine Ruhe. Übrigens weiß ich jetzt, woher es kommt, weil am Anfang dieses Hotel so eindringlich beschrieben wird und da hängen überall Aquarellbilder von irgendwelchen Schiffen und so weiter und so fort.
Sehr maritim,
genau. Insofern maritim ist dann doch irgendwo
dann dachte Meer. Du dachtest ans Meer.
Genau.
Okay.
Ja. Nein, aber wie gelingt es dir, diese Stimmung einzufangen? Liegt es daran, dass du eben selber auch so viel, bist du sehr gerne in der Natur unterwegs, gehst du gern spazieren oder, ja, genau.
Also ich finde es toll, dass du es bemerkt hast, dass es auffällt, weil, ja, es ist stark. Du hast 2 Dinge erwähnt, die Traurigkeit dieses Protagonisten und jetzt auch das Meer und die Stimmungen dort. Okay. Ich bin gerne draußen, natürlich, klar. Ich gehe aber vor allen Dingen gerne ins Wasser schwimmen. Ja, ich tauche sehr gerne. Also ich bin gerne in diesem Element. Und es hat jetzt weniger eine sportliche Komponente, obwohl ich immer viel Sport gemacht habe, klar. Aber das Wasser hat nichts für mich jetzt mit Sport zu tun, sondern das ist eine sinnliche Erfahrung. Deshalb schreibe ich auch immer gern übers Wasser und bin in der Nähe des Wassers als Protagonist. Und lass meine Protagonisten dort sein. Deshalb... Ja, ich denke, man braucht einfach auch viel Empathie und große Emotionen, denke ich auch, weißt du, um sowas zu schreiben. Und mir gelingt es, wie immer einige sagen, sehr gut, Stimmungen zu erzeugen und Orte fühlbar zu machen. Ja, ich fühle sie selber. Also zum Beispiel, wir haben über Irland gesprochen. Irland und ich, das ist eine ganz lange Liebesbeziehung. Diese Insel liebe ich. Und es gibt dort Orte, die ich wirklich sehr liebe. Und die spüre ich immer, die trage ich in mir rum als Gefühl, als Stimmung. Was die Traurigkeit dieses Protagonisten betrifft, hat es wahrscheinlich, und das jetzt so kurz vor Ende der Sendung, muss ich es aber trotzdem erwähnen. Ich habe vor 34 Jahren meine Schwester verloren. Meine einzige Schwester, die 11 Jahre älter war als ich und die sich um mich gekümmert hat, weil meine beiden Eltern arbeiten waren die ganze Zeit. Und die starb, als ich 22 war. Und ihr Tod hat mich wirklich echt verändert und geprägt und sehr mitgenommen. Deshalb weiß ich, ja, wie es sich anfühlt, wenn man trauert, wenn man Verlust hat und erfahren hat. Ich denke, das spielt auf
das
jeden Fall.
Das spürt man auch. Also man spürt das, wenn man das liest.
Ja, okay. Ja. Ja, ich danke dir, ja. Ja, das kommt dazu, denke ich. Das spielt da mit rein immer.
Ja, und Wasser hat natürlich auch immer eine ganz symbolische und metapherreiche Bedeutung. Also Wasser, es fließt,
ja.
Tränen. Also ja. Da sind doch sehr viele Parallelen, denke ich,
ja.
die jeder gut nachvollziehen kann.
Ja, und man braucht es zum Leben.
Ja,
auch Wasser das, ist auch Leben. Das. Ja.
Ja, genau. Ja.
Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle recht herzlichen Dank, dass du hier heute bei uns gewesen bist im Lokalmagazin.
Für die Einladung.
Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ja,
hat viel Spaß gemacht und ich werde bestimmt noch das eine oder andere Buch von dir lesen.
Würde mich sehr freuen.
Genau, an alle Zuhörenden. Die Bücher, auch das erste, gibt es immer noch im Handel zu beziehen.
Taxi.
Taxi.
Ja, genau. Klaus C. Taxi. Klaus C. Ja, gibt's noch.
Sophia.
Ja.
Blutschande. Wir hatten ja einige heute hier genannt.
Ja, das stimmt.
Genau. Und ach, als allerletzte Frage möchte ich es doch noch stellen. Paul Simon, hat der eine spezielle Rolle für dich, weil du die CD mitgebracht hast?
Ja, Paul Simon, den verehre ich und den liebe ich wirklich als Liedermacher. Wie du erwähnt hast, ich bin auch Liedermacher. Und ich finde, er ist, für mich persönlich, ist er der größte Liedermacher. Ich bin froh, dass er noch lebt. Mhm. Und er hat ganz, ganz tolle Sachen, ganz tolle Songs geschrieben. Ich finde ihn großartig. Deshalb habe ich heute Paul Simon mitgebracht.
Ja, dann wollen wir die Sendung auch mit Paul Simon ausklingen
Super,
lassen.
Super, ich danke.
Macht's gut. Ja. Ciao.
Ciao. Ciao.